Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den US Open von Becker Petkovic. Boris ist in Düsseldorf, Andrea ist in New York, die Reporterin vor Ort. Boris, erstmal, wie sind deine Müdigkeitslevel? Ich weiß, ihr arbeitet durch die Nacht durch. Ist dein Gehirn noch einigermaßen einsatzfähig oder bist du schon komplett übermüdet?
Ja, ich habe Jetlag in der Tat, weil ich nur nachts arbeite. Und ich nie vor 4, 5 Uhr morgens ins Bett komme und dann natürlich irgendwann wieder aufwachen muss. Aber ja, so vor 12 einen normalen Satz kriege ich momentan nicht raus. Aber so ab 14 Uhr, 15 Uhr nach dem dritten Espresso, die ersten beiden funktionieren nicht, aber okay. Der dritte Espresso, der macht den Unterschied. Ja, genau.
Sehr gut, also gut zu wissen, falls ihr Boris in Düsseldorf vor 12 Uhr seht, bitte nicht ansprechen wenn dann nur mit Espresso schon in der Hand, dem dritten.
Ja, ich bin ja nun im Hotel und die haben leider nur Buffet bis 10.30 Uhr und ich bin ja relativ bekannt. Und da kommen dann die Fans und wollen Fotos und Smalltalk und ich kann auch nicht mal meinen Namen aussprechen, geschweige denn deinen. Insofern ist das immer nicht optimal, aber okay, noch eine Woche.
Ja, noch eine Woche, aber jetzt wissen Sie es. Alle, die unseren Podcast hören, wissen, warum Boris arbeitet durch die Nacht. Er ist Schichtarbeiter und Morgenmuffel, zumindest für den Moment. Genau. Bist du sonst auch Morgenmuffel oder
nur jetzt? Ich wache relativ früh auf.
Okay.
Ich bin eher so der Morgenmensch, so 7 und mache dann meinen Marsch um den Mailänder Dom und mache so ein bisschen Frühsport und bin dann ab 9 Uhr ganz normal zu erreichen. Genau.
Ah ja, okay, super. Ja. Und warst du als Spieler, hast du gerne erstes oder zweites gespielt oder hast du lieber die Night Sessions bevorzugt?
Überhaupt nicht. Da war ich hier wie Sascha Zverev. Desto besser, hatte ich einfach mehr Zeit, mich vorzubereiten. Auch mein Biorhythmus. Ich habe einen sehr langsamen Puls. Das ist gut und schlecht. Mhm. Gut am Abend, schlecht am Morgen.
Ja.
Und deswegen hat es immer gedauert, bis ich so in Fahrt kam. Also für ein 11 Uhr Spiel müsste ich schon so gegen 6 Uhr morgens aufstehen, damit ich einfach warm genug bin und wach genug bin, um Tennis zu spielen. Genau, ja.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und der Grund, das war mein Übergang, ein bisschen verquer, aber das war mein Übergang zu Novak Djokovic. Wir haben ganz, ganz viel zu besprechen. Die US Open gehen in die zweite Woche. Die Viertelfinals sind in Stein gemeißelt sozusagen. Und Novak Djokovic hat, glaube ich, zum ersten Mal seit über 5, 6, 7, 8, vielleicht sogar 10 Jahren das erste Match auf Arthur Ashe um 11.30 Uhr gespielt. Das war, glaube ich, seine zweite oder dritte Runde. Und die Reporterin in mir ist natürlich durchgegangen. Ich bin direkt ins Turnierbüro von der USTA gegangen, Boris, und habe nachgefragt, hat Novak das so gewollt oder habt ihr ihn dahin gelegt? Und die meinten, nee, sie haben ihn um 11.30 Uhr angesetzt, weil sie versuchen, dieses Jahr fairer zu sein mit Frauen erstes und Männer erstes. Sonst sagen ja immer die Frauen erstes und dann spielen die Männer. Also es hat Novak sich nicht aus... Weil ich dachte, Boris, vielleicht versucht er was Neues. Er hat ja die letzten Grand Slams immer spät gespielt und hat ja dann ein paar Mal gesagt, dass er dann mit einem halben Tank quasi in die zweite Woche geht. Und dann dachte ich, vielleicht will Novak mal was Neues probieren, dass er früh spielt und dann mehr... von nicht geschlafen haben, dass er dann mehr Zeit hat, um sich zu regenerieren über die 1,5 Tage, wenn man früh spielt. Aber nee, die USTA ist knallhart dieses Jahr. Carlos Alcaraz heute spielt zweites Match nach 11.30 Uhr nach Jess Pegula, die ziemlich schnell durch war die letzten Tage. Die sind da, die haben keine Lust auf Befindlichkeiten von den Spielern und Spielerinnen.
Also grundsätzlich mal gleiches Recht für alle. Wir haben es in Paris kritisiert, dass immer nur die Herren abends spielen durften und die Damen waren irgendwie immer das erste, zweite und dann am Nachmittag kam dann das erste Herrenmatch. Das ist unfair. Wir sind im Jahrzehnt der Gleichberechtigung, gerade im Tennissport. Und da muss auch mal ein Arrivierter, auch ein Djokovic, dann diesen sauren Apfel beißen. Aber als Spieler weiß ich natürlich, wenn du so viele Erfolge hattest und in der Regel immer aussuchen kannst, wann du spielen willst, ist das Abendmatch besser, weil du genau weißt, wann du spielst. Du bist nicht so in the hurry. Du musst nicht um 7 Uhr morgens aufstehen und so weiter. Und deswegen verstehe ich natürlich auch Djokovic. Auch jetzt das nächste Match ist das zweite Abendmatch. Das ist ja auch nicht optimal für ihn. Aber ja, er ist natürlich der erfolgreichste und der bekannteste Spieler. Aber es ist eben nur ein Spieler von vielen, die noch im Turnier sind. Und deswegen ist das richtig, was die USTA macht, dass auch mal ein bekannter Name etwas früher spielt und nicht immer nur die Damen.
Ja, also für diejenigen vielleicht, die es nicht wissen, USTA ist der amerikanische Tennisverband, der hier die US Open veranstaltet und ausrichtet. Und noch eine kleine Anekdote, das war im gleichen Gespräch, als ich ins Turnierbüro gestürmt war. Die dachten schon, so was will die Petkovic hier, aber ich musste natürlich meine Scoops mir abholen. Ja. Eric Butterack, der die Player Relations macht, der auch dafür verantwortlich war, das Mixdoppel neu aufzustellen, hat mir außerdem gesagt, dass Ben Shelton nicht so happy war mit seiner Ansetzung, deren er hatte. Und das ist dann mein zweiter Übergang zu den verletzten Spielern oder auch den angeschlagenen Spielern dieses Turniers, der US Open. Ben Shelton musste dann gegen Manarino vor dem 5. Satz rausziehen und aufgeben aufgrund einer Schulterverletzung. Und er war auch nicht so happy, denn er hatte 2 Tage vorher am Abend gespielt und war dann am Tag wieder angesetzt. Und das fand er auch nicht so gut. Also es im Hintergrund, ne, die USTA versucht sein Ding, ihr Ding durchzusetzen und die Spieler versuchen ihr Ding durchzusetzen. Klar. Ich glaube, das sind die normalen Diskussionen, die immer geführt werden. Aber Boris, jetzt kommen wir endlich zum Tennis, abgesehen von den Spielplänen. Ich habe es gerade gesagt, Ben Shelton musste rausziehen, Jack Draper musste rausziehen, Alexander Zverev angeschlagen. Ist es das Turnier der Angeschlagenen und Verletzten oder ist es einfach diese lange Saison? War das bei euch auch schon so in eurer Ära, dass die US Open das härteste Turnier des Jahres waren zu gewinnen, einfach aufgrund der Position im Turnierkalender am Ende des Jahres?
Ja, so bei den Herren zumindest ist das momentan so Zeichen der Zeit, die Spieler über zu viel Tennis, zu viel Turniere klagen und das sagt man ja, der Spieler kann selber auswählen, wo er spielt. Das stimmt nicht. Also die Spieler, gerade die Top Ten, müssen alle Masters-Turniere spielen, sonst gibt's eine hohe Geldstrafe Ende des Jahres. Da müssen sie auch 1, 2, 500 Turniere spielen, das ist die Kategorie tiefer. Und dazu gehört jetzt eben auch Washington nach Wimbledon und da hat Ben Shelton gespielt. Also die Pause war für ihn sicherlich zu kurz. Und eine große Alternative hat er auch nicht, weil er spielte Washington, er spielte Kanada, nicht nur gespielt, er hat es gewonnen. Dann direkt anschließend in Cincinnati. Dann gab es eine Woche Pause, aber es ist keine wirkliche Pause. Und dann die US Open. Das ist einfach zu viel Tennis in Folge. Und der Herbst geht es erst los. Und das gleiche Problem haben eigentlich alle Topspieler, weil sie genau diese Turniere spielen müssen. Wir haben in unserem letzten Podcast gesprochen, dass diese 10 Tage Masters-Turniere ein bisschen zu lang sind, dass die Finals teilweise einem Mittwoch oder einem Freitag oder einem Montag stattgefunden haben. Warum? Weil das einfach über 2 Wochen gespielt wird. Also zu wenig Regeneration, zu wenig Pause für die Top-Spieler. Und das resultiert, dass US Open ist vielleicht das anstrengendste Grand Slam. Und das ist das letzte Grand Slam und deswegen sind da einige Spieler entweder früh rausgeflogen oder haben gar nicht mitgespielt oder sind nicht weit gekommen, weil sie einfach körperlich und geistig nicht in der Lage waren, weil es einfach auf der Herrentour für meinen Geschmack zu viel Tennis gibt.
Ja, also um deine Aussage mal kurz zu unterstreichen. Ben Shelton fällt im Anfang des 4. Satzes gegen Adrian Manarino, ähnlich wie Jannik Sinner in Wimbledon, falls ein paar Tennisfans das gesehen haben, als Jannik gegen Grigor Dimitrov so hinfiel und sich mit dem Arm abstützte und das irgendwie seinen Ellenbogen quetschte. So ähnlich war es bei Ben Shelton auch, nur dass bei ihm dann die linke Schulter anfing weh zu tun. Interessanterweise konnte er immer noch die gleichen Geschwindigkeiten aufschlagen, aber gar keine Vorhand mehr spielen. Er hat dann fast nur noch Vorhand-Slice gespielt, konnte gar nicht mehr durchziehen oder wenn er durchgezogen hat, hat er wirklich fast Tränen in den Augen gehabt vor Schmerz, hat auch zu seinem Vater dann gesagt, ich hatte noch nie so starke Schmerzen. Der Vater zeigte ihm dann an, zieh raus. Er hat es dann noch versucht, aber wie gesagt, konnte nur Vorhand slicen und hat dann nach dem 4. Satz raus. Und es war ein bisschen bizarre Szene, Boris, weil Manarino ist, nachdem er den 4. Satz gewonnen hatte, vom Platz gegangen, um sich umzuziehen und Ben Shelton hatte in der Zwischenzeit entschieden, dass er nicht weiterspielen kann und konnte aber nicht aufgeben, weil Adrian Mannarino nicht auf dem Platz war. Und dann kam das bizarre Empfangskomitee. Als Adrian Mannarino zurückkam, stand da der Supervisor, der Arzt, der Physio und Ben Shelton im Spalier. Und Adrian guckte so, was passiert hier gerade? Und dann musste Ben Shelton leider unter Tränen aufgeben. Jack Draper, wir haben viel von ihm erzählt und viel über ihn gesprochen, hatte nach Wimbledon Knochenödem am linken Arm. Er hat dann hier die erste Runde gespielt, aber da waren ich habe für die BBC ein bisschen Radio gemacht und die hatten schon gesagt, sein Aufschlaggeschwindigkeit war im Durchschnitt 10 Meilen pro Stunde langsamer, als er sonst serviert. Also es war dann schon so ein Hinweis. Vielleicht erinnern sich ein paar an unseren letzten Podcast, da hatte ich die Mix-Doppel kommentiert und habe da schon gesagt, irgendwie ist Jack Draper immer um seine Vorhand rumgelaufen, um Rückhand zu spielen. Er musste dann rausziehen, weil das Knochenödem sich wieder entzündet hat. Und unser Sorgenkind und Goldjunge Alexander Zverev hat schon die ganzen US Open über Rückenprobleme geklagt, unterer Rücken. Und es ist ihm dann auch irgendwann in den Gluteusmuskel, also in den rechten Hintern, rechten Hintern, hineingezogen. Cobolli hat aufgegeben gegen Mosetti in der dritten Runde. Also es sind auch nicht die Spieler, die man sowieso, ich sag mal, wenn Sascha Bublik aufgibt oder Nick Kyrgios, die haben sowieso den Ruf, vielleicht nicht die fittesten und größten Athleten der Tour zu sein. Aber wenn wir von einem Jack Draper, von einem Ben Shelton, von einem Alexander Zverev, von einem Flavio Cobolli sprechen, das sind die absoluten Top-Athleten auf der Tour. Und wenn die schon fallen, wie die fliegen, dann muss sich die Tour schon fragen, ob sie da alles richtig gemacht hat.
Ja, und der Herbst geht ja weiter. Also das Jahr ist lange nicht vorbei. Es kommt der sogenannte Asian Swing, also die Turniere in Asien, in China, in Tokio. Dann gibt es den Laver Cup davor noch in San Francisco, wo auch all die genannten Spieler ja auch Teil des Teams sind, also Team Europa zum Beispiel. Und dann kommen die Tour zurück nach Europa, dann gibt es das Hallenturnier in Wien und Basel, das Masters in Paris und erst Ende November das Finale in Turin, also das ATP-Finale in Turin. Und dann kommt der Davis Cup erst Anfang Dezember. Also das Jahr ist lange nicht vorbei. Ich weiß also nicht, wie die genannten Spieler das bis November durchhalten wollen.
Wie siehst du das denn? Siehst du es so, dass die ihren Turnierplan nicht richtig getimed, gemanagt haben über das Jahr? Oder siehst du das Problem eher im System, wenn so viele Spieler sich verletzen? Wie würdest du das beurteilen?
Ja, ich glaube, die Spieler haben momentan keine Alternative. Die sind in zwei Systemen. Einmal auf der ATP-Tour gibt es die sogenannten Pflichtturniere. Ich rede von den Top-10-Spielern. Ja,
Top-10-Spielern, genau.
Und die müssen die neuen Masters-Turniere spielen, können vielleicht auf eins verzichten, aber dann gibt es immer eine Strafe beim Jahr-End-Bonus in Turin. Also auf Platz 6 kriegst du einen Bonus, sag ich mal, 300.000, 400.000 und es wird dann abhängig von deinem Ranglistenplatz dir Geld abgezogen. Wenn du zwei Masters-Turniere spielst, dann ist natürlich es deutlich höher. Das heißt, die müssen diese neun Turniere spielen, dann müssen sie noch zwei von den 500er spielen und dann wollen sie natürlich die vier Grand Slams. Weil wenn du Top 10 bist, dann bist du Turnierfavorit von einem Grand Slam. Die willst du auch spielen. Das heißt, du kommst eigentlich gar nicht dazu, dir eine Pause zu nehmen, weil es jeden Monat ein wichtiges vertragsbestimmtes Turnier gibt, wo du mitspielen musst. Ansonsten verlierst du Geld. Und das ist die Krux, dass eben diese beiden Touren, die ATP-Tour und die ITF, nicht zusammenarbeiten. Und weißt du, wann das ist? Schon immer. Also ich habe es noch nie erlebt. Die gleichen Diskussionen, die jetzt die Topspieler haben, hatten wir, hatte Sampras Agassi, hatte Federer und Djokovic, weil seit Jahrzehnten arbeiten die zwei entscheidenden Turniere, die ATP-Tour, bei den Damen wäre das die WTA-Tour, und die Grand Slams nicht zusammen. Jeder schaut so ein bisschen auf sich und die Leidtragenden sind die Spieler. Und die jungen Spieler sagen noch, wir sind jung, wir können Turniere spielen, aber spätestens ab dem 7., 8. Karriere ja auf der Tour, kommen eben die Verletzungen an der Schulter oder an der LWS und dann spricht der 28-jährige Zverev, spricht wie der 28-jährige Becker, wie der 28-jährige Sampras und der 28-jährige Federer. Es wiederholt sich immer wieder und das ist die Krux. Die kommen gerade aus dieser schlechten Situation nicht raus.
Ja, das ist auch, um das mal zu unterstreichen in Zahlen, die US Open bei den Männern sind das Turnier, wo am wenigsten der Titel verteidigt wurde. Das letzte Mal, dass der Titel verteidigt wurde, war Roger Federer, als er das letzte Mal die US Open gewann. Die letzten 5 US Open wurden von 5 verschiedenen Männern gewonnen, was ja in der Zeit eines Federers, Djokovic, Nadals und jetzt Sinner Alcaraz sehr ungewöhnlich ist. Wir denken an ein Team, wir denken an einen Medvedev. Auch die Jahre davor, Stan Wawrinka, Juan Martin Del Potro, Marin Cilic, all diese Männer, die irgendwie durch die Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal Ära durchgekommen sind. Es war bei den US Open, also es wird auch von den Zahlen unterstützt, dass das vielleicht das härteste Turnier ist, den Titel zu verteidigen. Das liegt an Jannik Sinner. Lass uns doch mal kurz darüber sprechen. Möchtest du lieber erst über Sascha Zverev sprechen oder möchtest du darüber sprechen, wer dir gut gefallen hat und wie du auf der Männerseite bisher die Spieler gesehen hast, die in guter Form sind?
Bei mir ist es grundsätzlich so, ich habe das Leben, hat mich das gelehrt, Ladies immer first.
Ah, okay.
Ja.
Also du möchtest erst über die Frauen sprechen.
Du darfst entscheiden, über welches Thema wir. Und nochmal, das ist ein Live-Podcast. Natürlich haben wir unsere Gedanken gemacht, aber wir sprechen das nicht groß ab, sondern wir sind tennisverrückt. Jeder hat seine Meinung, manchmal sogar die gleiche.
Ja, genau. Ja. Manchmal die gleiche, manchmal die Unterschiede. Dann lass uns doch bei, wenn wir schon über die verletzten Spieler und Spielerinnen gesprochen haben, lass uns doch mal bei Sascha Zverev bleiben. Ja. Er hat, man muss sagen, das Match gegen Felix Auger-Aliassime, man hat gemerkt, dass er Probleme hatte, in die Vorhandecke zu laufen. Ich habe es eben gesagt, er hat die ganzen US Open schon seit Cincinnati über untere Rückenschmerzen geklagt. Und irgendwann, ich glaube nach der zweiten Runde war es so, dass er gesagt hat, dass die Schmerzen ausstrahlen. Mischa, sein Bruder allerdings, sagt dann, nee, ihm geht's gut, das ist alles gar nicht so schlimm. Also wieder diese Misskommunikation. Ich weiß nicht, oder ob die es halt nicht absprechen. Ne? Und Mischa versucht es runter zu, wahrscheinlich, ich habe, also alle, die zu den US Open kommen, haben Schmerzen. Klar. Wie groß diese Schmerzen sind und wie man die managen kann, das kann man als Reporter oder als Tennisexperte einfach, man steckt nicht im Körper drin, das wissen wir einfach nicht. Aber so war die Situation, als er in dieses Match gegen Felix Auger-Aliassime ging. Und dann muss ich sagen, unabhängig davon, wie viel Prozent Sascha Zverev war, Felix Auger-Aliassime hat das beste Best-of-Five-Match gespielt, das ich jemals von ihm gesehen habe. Er hat von ersten bis zum letzten Punkt geredlined, wie Robbie König, der für uns das Match kommentiert hat, gesagt hat. Was heißt redlining? Okay. Genau, redlined. Also was heißt das? Das heißt, er hat an der absoluten oberen Grenze der Möglichkeiten gespielt, in der Geschwindigkeit der Möglichkeiten gespielt, dass es nicht wild wird. Und irgendwie ist er damit davongekommen, Boris. Es war absurd. Der hat so gehackt auf der Vorhand und der Rückhand. Und das kennt man ja von Auger-Aliassime, dass es dann aber irgendwann wegbricht. Und es ist aber nicht weggebrochen, oder? War ich da zu auf Felix Auger-Aliassime getrimmt?
Ja, also zu einem guten Tango gehören ja auch immer zwei. Also der eine, der es macht und der andere, der es zulässt. Right. Und ich bin einfach der Meinung, dass Sascha Zverev sowas dann auch zulässt, weil so das letzte Aufbäumen, so die körperliche, geistige Kraft, die fehlt ihm momentan. Und das können wir uns unterhalten, warum das so ist. Und ich glaube, ein Spieler spürt das. Spieler sind sensibel, auch Felix Auger-Aliassime ist ja mittlerweile auch schon erfahren. Der spürt, wenn der Gegenüber so das letzte Aufbäumen nicht schafft, wenn die Ballwechsel ja kürzer gehalten werden, wenn so die Körpersprache passiv ist, all das spürt ein Spieler und nutzt dann natürlich die Chance aus. Und das kommt immer dazu, dass eben beide Spieler sozusagen beitragen, dass der eine dann gewinnt und der andere verliert.
Also wie so eine Telepathie quasi zwischen Spielern. Das hatte ich auch schon auf dem Platz, das Gefühl, dass ich wie in den Kopf meiner Gegnerin gucken kann. Ne? Vor allem in diesen Matches, die so ganz, ganz eng sind, hat man wirklich das Gefühl, man ist telepathisch verbunden und als hätte dann Felix diese Schwäche, die du gesehen hast, bei Sascha gerochen und deswegen hat er so gut performt, meinst du?
Ich rede von der Energie, die auf dem Platz ausgeht.
Ja, Energie.
Es ist ja wie so eine Theaterbühne und die Hauptinterpreten, das sind die Spieler, und die machen das untereinander aus. Das geht in der Umkleidekabine vor, das fängt eigentlich beim Warm-up morgens an, teilweise zur gleichen Uhrzeit auf dem gleichen Platz, und dann strahlt man Energie aus. positive, aggressive, negative, ängstliche. Und das spürt jeder. Wenn du gegen Djokovic spielst, da gibt's immer nur aggressive Energie. Ja. Wenn du gegen Nadal spielst, du weißt, der Gegenüber ist immer stark. Ich muss also noch stärker sein und schaffe es nicht. Bei Sascha Zverev, an guten Tagen macht er das genauso. Aber an unsicheren Tagen, an schwächeren Tagen ist einfach diese Energie. Man spricht dann von Passivität oder passiver Spielweise. Mhm. Und das meine ich. Das spürt der Gegner, das spürte Felix an einem Abend und hat plötzlich seine Chance gewittert und sie wahrgenommen. Und man lässt es auch zu. Und selber, ich habe viele große Spiele gemacht und auch gegen McEnroe, Agassi und Sampras, und die haben auch diese Energie. Man muss sich sozusagen aufbäumen während des Matches, auch während des gesamten Turniers, ist, was man ausstrahlt. Es gibt ja diese berühmte Ausstrahlung.
Ja,
da geht es um Charisma, da geht es um und das meine ich, und das habe ich eben in dem Spiel gegen Felix Auger-Aliassime nicht gesehen. Und natürlich hat der Rücken wehgetan. Und natürlich hat er sich nicht so gut bewegt wie auf die Vorhand. Aber er hat auch schon Spiele gewonnen, wo genau das der Fall war. Aber seine Energie war positiver, war aggressiver, war kraftvoller. Und das hat man an dem Tag nicht gesehen.
Ja, vielleicht als Anekdote dazu. Ich habe zu deinem 40. Wir haben
also
schon
gestern,
drüber
gestern,
gesprochen, zu deinem
gestern.
40. Jubiläum, zu deinem 40. Okay, Geburtstag, okay, nein, zu deinem 40. Good. Jubiläum des Wimbledon-Sieges habe ich ein großes Porträt über dich geschrieben in der Zeit. Und dazu habe ich natürlich mit ein paar deiner Wegbegleiter gesprochen, unter anderem mit Jim Courier, Jimmy Arias, so Leute, mit denen ich halt zusammenarbeite, die in deiner Zeit gespielt haben oder dich beobachtet haben. Und die haben alle davon gesprochen, dass wenn du in die Umkleide kamst, das unheimliche Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber dass unheimlicher Respekt immer herrschte, wenn du in der Umkleide warst und dass du die Fähigkeit hattest, die Energie einer Umkleide zu verändern, wenn du reinkamst, vor allem an einem Matchtag, dass man immer sofort als Gegner oder als Mitspieler wusste, wann Boris Becker Match hatte, weil du reinkamst und es war einfach so eine Aura da. Und ich glaube, das ist das, was du meinst,
ganz genau,
was man als Spieler dann auch ausstrahlt vor dem Match, was eben wir als Zuschauer und Zuschauerin nicht sehen. Und dann geht das so ins Match über, diese Energie, die man vorher ausgestrahlt hat.
Ich rede von einer gewissen mentalen Stärke. Und die Topspieler haben das alle, auch bei den Damen. Und das fängt wirklich, wenn man im gleichen Hotel wohnen würde, am Frühstückscafé geht das los. Das geht hin zum Trainingsplatz. Das geht hin, wie man sich in der Players Lounge bewegt. Das geht hin bis zu dem Umfeld, das du dir aufgebaut hast. Hast du ein Umfeld, das dich sozusagen umringt und schützt? Oder hast du ein Umfeld, was auf ist und wo jeder reinkommen kann?
Mhm.
Ich habe also die Trainingsphasen von Zverev gesehen. Und auf der eigenen Bank war eben der Vater, der Bruder, der Sohn des Bruders, die Mutter und zwei Hunde. Das heißt, Sascha selbst hat auf der Bank fast keinen Platz mehr gehabt, sich hinzusetzen. Von dem rede ich. Auf der anderen Seite war Djokovic mit ein, zwei Betreuer, die standen nur. Also der Spieler muss geschützt werden von seinem Umfeld und da muss so eine Burg um den Spieler gebaut werden, dass er sozusagen als Burgherr dann das Zepter führt und auf den Platz geht und seinen Job macht. Und das ist bei Nadal, bei Federer, bei Sabalenka, bei Swiatek und momentan nicht bei Alexander Zverev.
Ja, das ist witzig. Noch eine Anekdote. Ich weiß, ich bin gerade die Anekdoten-Erzählerin, aber mir fällt immer was ein, wenn du was erzählst. 2011 hat, ich glaube, es war 2011, hat Novak Djokovic in der ersten Runde gegen John Isner bei dem French Open gespielt. Und warum ich das erzähle, ist, weil ich weiß, Boris, dass du letztes Mal erzählt hast, dass Novak nicht nervös ist, wenn er schwierige Spieler in seiner Sektion im Feld hat, die aber Spieler sind, die gerne Ballwechsel gehen, sondern dass er hektisch wird, wenn er die großen Aufschläger, die risikohaften Spieler hat, ne? Und er hat erste Runde gegen John Isner, der von einer Verletzung zurückkam und nicht gesetzt war, in der ersten Runde gehabt. War also sehr nervös. Und ich habe mich neben ihm warm gespielt. Und sein Team hatte die eine Bank komplett freigeräumt für Novak. Und auf der anderen Bank hatten sie alle ihre Sachen drauf. Ja?
Ja.
Nur ist es blöd gelaufen, als Novak auf den Platz kam, wollte er sich genau auf die Bank setzen, auf der die ganzen Sachen schon aufgereiht waren. Und es gab keinen Platz. Und dann hat er angefangen, Das ist so lustig. Das ist eigentlich ein bisschen unfair, aber auch sehr lustig. Und dann hat er angefangen, den Schiedsrichterstuhl hochzuheben. Ja. Und alle standen um ihn herum und meinten so. Und keiner hat sich so richtig getraut zu fragen, was los ist. Und irgendwann hat sich einer von ihnen das Herz genommen und hat gesagt, Novak, was machst du? Und er so, ja, ich wollte den Schiedsrichterstuhl auch noch auf die Bank legen, damit sich wirklich gar keiner mehr hinsetzen kann.
Ganz genau. Das
also, aber
Punkt.
Das ist nur, um zu unterstreichen, was du gerade erzählst, dass diese Kleinigkeiten, dass die nicht nur von uns beobachtet werden, sondern eben auch von den Gegnern und auch von den möglichen zukünftigen Gegnern. Und du gewinnst einen Grand Slam und du gewinnst die großen Turniere nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Und ich denke gerade an eine Sache. Sascha hatte den ersten Satz gewonnen, im zweiten Satz ging es in den Tiebreak. Ja. Wenn er den gewinnt, und es war ein sehr, sehr enger Tiebreak, wenn er den gewinnt, dann ist das Match wahrscheinlich durch bei 2-0 Sätze. Ja. Weiß man natürlich nie, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Und da war es so, dass die, Felix Auger-Aliassime zum ersten Mal in diesem Match anfing, den alten Felix zu zeigen, ne? Vorhand irgendwo in die Pampa, Doppelfehler bei einem Satzball, bei einem wichtigen Ball. Und dann bei 7-2 hat Sascha eine relativ einfache Vorhand und spielt die 20 Meter ins Aus. Weißt du? Und das sind so Sachen bei 7-2 im Tiebreak. Ja. Ich meine, man weiß nicht danach natürlich, dass Felix davon so ein Selbstbewusstsein tankt, dass er dann unglaublich die nächsten zwei Sätze spielt. Das muss man wirklich nochmal sagen. Er hat absurdes Tennis gespielt. Aber diese Sachen, ne, dass er die dann fast mit so halbem Rahmen 20 Meter rausspielt. Und das Ding war, es war genau so ein Zwischending. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen zwischen Faust und Mephisto. Mhm. Es war genau so dieses Zwischending. Es war ein kürzerer Ball. Und der eine Sascha hat gesagt, ich muss da jetzt voll drauf gehen, das ist meine Chance, um den Punkt zu machen. Und der alte Sascha hat im Hinterkopf gesagt, oh Gott, bloß nicht verschlagen, bloß nicht verschlagen.
Genau.
Und wenn du diese zwei Stimmen gleichzeitig bei so einem wichtigen Schlag im Kopf hast, dann geht es meistens schief. Das ist genauso, viele Tennis-Hobbyspieler zu Hause und Hobbyspielerinnen kennen das, wenn du einen leichten Ball hast und willst ihn in die Vorhandecke spielen und du siehst deinen Gegner hinlaufen und änderst im letzten Moment deine Meinung und willst ihn doch noch in die Rückhand spielen, das ist meistens verschlägst du den. Und genauso ist es in dem Moment natürlich auf einem anderen Niveau bei diesen Profispielern und bei diesen unglaublichen Spielern wie Sascha Zverev. Aber genauso ist es da. Ich glaube, er hatte zwei Gedanken zur gleichen Zeit. Der eine war, das ist eine Chance, es ist ein kürzerer Ball, da muss ich drauf gehen. Und der andere war, oh Gott, bitte nicht verschlagen, bitte nicht verschlagen, bitte nicht verschlagen. Und da ging es total schief, Rahmen 10 Meter ins Aus.
Ja, und es ist ja immer eng. Also wenn du dritte, vierte Runde, zweite Woche Grand Slams, gibt es keine einfachen Spiele. Also die Krisensituation kommt immer wieder. Und die Entscheidungsfreudigkeit oder eben die fehlende auch. Das heißt, entweder bist du überzeugt von deiner Spielweise, von deiner Art und Weise, von deinem Leben, bist du glücklich, siehst du das Glas halb voll oder eben nicht. Und immer in Krisenzeiten kommt dann leider die Wahrheit raus, kommt der Charakter raus, kommt die Lebenssituation raus. Also ich sehe das wirklich als Beispiel, wie es einem momentan geht. Und das hat nichts mit der Vorhand zu tun, ne? Also die Vorhand und der Aufschlag und Fitness ist alles gut. Mir geht es um die geistige Gesundheit, um die Frische, um die Positivität. Und nicht erst seit Wimbledon wissen wir, dass Sascha einige Fragezeichen hat über sich und sein Leben. Und das kommt leider immer wieder in schwierigen Situationen raus. Ich glaube, dass er es versucht, was zu ändern.
Das glaube ich,
meine Frage ist aber jetzt, wie geht denn der Herbst? Ich meine, ich frage mich immer so, er ist offen und ehrlich in seiner Manöverkritik, also fast zu ehrlich manchmal und er kritisiert sich auch immer stark, aber meine Frage wäre dann, ob er denn weiß, warum das so ist. Also er hat die Schwächen, er hat die Probleme, die Vorhand hat er rausgehauen, okay, aber das hat sich jetzt wiederholt, das sich wiederholt. Und meine Frage wäre dann immer, weißt du eigentlich, warum das so ist? Und bist du bereit, da etwas zu ändern? Mhm. Und ich will nicht immer aufs Umfeld schielen, weil es fängt ja immer mit dir an. Bist du persönlich bereit, etwas aus dem Leben zu ändern, um es zu verbessern? Oder geht's dir gut genug, dass du das nicht machen willst? Und diese Frage kann nur Sascha Zverev beantworten. Das Problem ist nur, die Zeit läuft langsam aus. Er wird nächstes Jahr im April 29. Es ist jetzt was? Der wird der 39., 40. Grand Slam, den er nicht gewonnen hat. Die Jungen werden eher besser. Es werden mehr Junge kommen. Das heißt, die Zeit, die er hat, um auf die eigene Wahrheitsfindung zu kommen, die Zeit läuft langsam aus. Vielleicht spielt er bis 5,36. Mag sein, aber die Chancen reduzieren sich. Deswegen sollte er es sich ein bisschen beeilen mit dieser Entscheidung.
Ja, also wir hoffen, dass sein Rücken, dass das nichts Schlimmes ist, sondern dass es wirklich nur die Überlastung der letzten Monate ist. Und oft ist es ja auch so, wenn du wenn du eine schwierige Phase hast, dann manifestiert sich das ja auch im Körper.
Genau.
Und vielleicht hat er jetzt ein bisschen Muße, das zu nicht nur auszuheilen, sondern auch zu sich zu kommen und vielleicht nochmal zurück zur Nadal Academy zu gehen und da nochmal dran zu bleiben. Und wir hoffen es auf jeden Fall sehr. Aber vor allem muss natürlich der Rücken auch stimmen. Wer hat dir denn gut gefallen? Wer hat dir denn bei den Männern gut gefallen? War jemand, der dir besonders ins Auge gefallen ist, oder jemand, der dir negativ aufgefallen ist?
Also ich bin hin und weg von Carlos Alcaraz.
Ja.
Also ich habe ihn noch nie bei den US Open so stark spielen sehen wie bis jetzt. Er hat ja historisch gesehen immer so die zweite Jahreshälfte ein bisschen geschwächelt. So nach Wimbledon war es ein langer Sommer, aber Cincinnati hat da auch schwierig angefangen, den ersten Runden, hat es dann im Finale aufgrund einer Aufgabe von Jannik Sinner hat das Finale gewonnen. Aber wie er bis jetzt bei den US Open aufgetreten ist, mit Zauberschlägen hinter dem Rücken, er hört das Lächeln nicht mehr auf. Dann gab es eine kleine Situation mit seiner rechten Patelle, wurde dann auch gelöst und hat den dritten Satz 6-0 gewonnen gegen Nardi. Jetzt spielt er heute Abend gegen Lehetschka. Okay, mal schauen, was da passiert. Aber bis jetzt ist es für mich der stärkste Alcaraz, den ich jemals in dieser Phase der Saison gesehen habe.
Ja, sehe ich genauso. Also es sind starke Worte, die du sagst, aber ich sehe es ganz genauso. Ich finde, dass er... Ich habe gesagt, Carlos Alcaraz ist Yannick Sinnering. Also er macht gerade das, was Yannick Sinner sonst bei den Grand Slams tut. Und zwar geht er durch diese erste Woche durch wie eine absolute Eins. Er ist fünf Niveaus über allen anderen Spielern, gegen die er gespielt hat, keinen einzigen Satz abgegeben und auch gefühlt nicht ein einziges Mal in Gefahr gewesen. Ich habe kurz die Luft angehalten, als diese Sache mit dem Knie war. Er ist beim Aufschlag auf dem Bein komisch gelandet. Ich glaube, es hat ihm irgendwas eingequetscht. Und ich hatte kurz wirklich einen Schockmoment, als er dann zum Physio geht, weil Carlos Alcaraz holt den Physio auch nicht so häufig und auch nicht so leicht, aber hat dann schnell gesagt, es war nur ein kurzer Schockmoment, hat sich dann erledigt nach ein paar Punkten. Aber ja, ich sehe es ganz genauso wie du. Er ist so dominant. Heute gegen Lehetschka, der sehr gut serviert, der gefährlich sein kann, aber ich glaube, was eben bei Carlos so unglaublich ist, in der ersten Runde gegen Riley Opelka hat man das gesehen und das ist auch bei Roger Federer häufig unterschätzt worden. Ich hatte den gleichen Trainer wie Ivo Karlovic und er hat mir erzählt, Ivo Karlovic hatte immer Angstzustände gegen Roger zu spielen, weil der den Aufschlag einfach komplett neutralisiert hat. Und das merkt man nicht so, weil der hackt den dann nicht so rein wie in Jannik Sinner zum Beispiel oder Novak Djokovic, ne, der dann jeden reinspielt, sondern die chippen den dann so. Aber das ist ja auch ein Neutralisieren von einem Aufschlag. Und das ist mir total aufgefallen gegen Riley Opelka. Ich fand, das war eine richtig, richtig schwere erste Runde. Riley hat sehr, sehr gut gespielt, hat in Cincinnati einen Top-Mann geschlagen. Und wenn du gegen so jemanden spielst, der dir keinen Rhythmus gibt in der ersten Runde, da hast du immer Panik. Und Carlos hat direkt so den ersten Aufschlag, der mit 140 Meilen die Stunde auf dich zukam, hat er direkt so von hinten rein geblockt vor die Füße von Riley Opelka. Der hat einen Volley in eigenen Turnschuh gespielt und dann war der Ton schon gesetzt gefühlt und so hat, und Carlos hat nie wieder aufgehört, so zu spielen irgendwie.
Darf ich dir sagen, warum ich der Meinung bin, dass das jetzt so ist?
Ja, bitte.
Auf der aktuellen Weltrangliste, also diese über 12 Monate, also von September letztes Jahr bis September dieses Jahr, führt Jannik Sinner mit 2000 Punkten Vorsprung über Alcaraz. Wo er nicht führt, ist auf der aktuellen Rangliste von Januar bis jetzt, da führt nämlich Alcaraz, und zwar auch, ich glaube, mit 1500, 2000 Punkte. Was Alcaraz noch nie war, war die Nummer 1 am Jahresende. Und ich glaube, das ist jetzt seine Motivation, etwas zu erreichen, was er noch nie erreicht hat. Und da muss er die nächsten Turniere, also nicht nur US Open, auch den Herbst muss er deutlich besser bestreiten wie letztes Jahr. Weil da war immer die Zeit, wo Jannik Sinner die ganzen Turniere, die Punkte Turniere gut gemacht hat.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, das ist eine Realisation im Camp Alcaraz zu sagen, wir haben jetzt Wimbledon ein paar Mal gewonnen, wir haben Paris gewonnen, ne? Wir haben die US Open gewonnen. Was wir noch nie erreicht haben, war Ende des Jahres die Nummer 1, weil das ist die schwierigste Aufgabe, weil du über 12 Monate einfach der beste Tennisspieler der Welt sein musst. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er so bis in die Haarspitzen sein bestes Tennis spielt.
Ja, und man muss einfach sagen, die Turnierplanung ist besser geworden. Ja. Ich erinnere mich an deine Worte. Ich saß genau auf diesem Stuhl vor ungefähr 8 ja. Monaten im Dezember, als wir unseren ersten Podcast aufgenommen haben. Und du hast gesagt, Carlos Alcaraz ist der beste Spieler des Planeten. Aber, großes Aber er spielt zu viel, er spielt jeden Showkampf, er nimmt jeden Euro mit, den er mitnehmen kann und das wird er nicht schaffen. Die Tour ist zu schwer dafür und dieses Jahr sehen wir das erste Mal, dass Carlos Alcaraz wirklich mit Verstand und mit Gefühl für seinen Körper und seine Energie seinen Spielplan bestreitet. Ob das abgesagte Madrid ist bei seinem Heimturnier.
Ganz wichtiger Punkt, er hat sein Heimat-Masters-Turnier, seine Dokumentation kam raus bei Netflix an der Woche, sagt er ab, weil er sich nicht fit genug fühlt. Das war die goldene Entscheidung.
Ja, und dann jetzt auch, Toronto hat er nicht gespielt.
Siehst du?
Und ich habe das Gefühl, die letzten Jahre hast du Carlos Alcaraz gefühlt noch in Washington, Toronto, Cincinnati, Mixed-Doppel und US Open gesehen. Und dann haben wir uns alle gewundert, warum er jedes Mal 5 Sätze braucht. Das hatten wir dieses Jahr nicht. Er war nicht in Toronto, es ist ein Masters-Turnier, das hat er abgesagt. Du hast eben die Regeln erwähnt für die Topspieler. Sie kriegen außerdem, zumindest bei den Frauen, ich weiß nicht, wie es bei den Männern ist, kriegen sie eine Null im System. Das heißt, das Turnier wird gewertet als 0 Punkte. Du musst also Abstriche machen, was ihm geholfen hat. Jannik Sinner hat auch nicht gespielt. Sinner hat genauso entschieden, hey, es ist wichtiger, dass ich mich um meinen Körper kümmere, deswegen gehe ich nicht nach Toronto. Ich sehe es genauso wie du. Für mich ist auch Carlos Alcaraz der große Favorit, so wie er momentan auftritt und spielt. Wie siehst du Jannik Sinner?
Jannik Sinner hat in Cincinnati gekämpft. Vor allem mit der Hitze. Wir haben es letztes Mal besprochen. Also die Weißhäuter unter uns oder die Rothaarigen tun sich einfach schwer bei 35 Grad ungefähr.
Boris, 100. Nur, dass du es weißt, wir haben ungefähr 21, 22 Podcasts aufgenommen. Ja. Das war meine Lieblingskonversation, die wir hatten, unsere Konversation über rothaarige, weißhäutige Männer.
Du hast das nicht. Du hast wunderschöne braune Haare, wirst schnell braun. Wir werden braun, wenn das Sommer vorbei ist. Okay. Dann werden wir braun und zwar eher mehr rot als braun. Und das Problem hatte für mich Jannik Sinner in Cincinnati. Er sprach von einem Virus, ist auch besser, aber ich glaube, die Hitze war zu viel. Mhm. Und er hat sich da noch ein bisschen schwer getan in der ersten Woche. Gegen Shapovalov kann es ganz eng werden, wenn der Kanadier nicht wieder eine mentale Schwäche hat und sozusagen an den eigenen Stärken, in dem Fall Schwächen, es nicht schafft, weil spielerisch ist Shapovalov für mich auch ein Top-10-Spieler. Und ich war mal gespannt auf dieses Bublik-Match, weil Bublik hat ihn im letzten Mal geschlagen in Halle auf Rasen und plötzlich ist Jannik Sinner aufgewacht. Also in der Form kann Jannik Sinner das Turnier gewinnen, aber es bedarf da ein Viertrunden-Match gegen einen Angstgegner wie Alexander Bublik, dass Sinner wieder seine alte Form findet. Und jetzt ist es alles offen. Das war ein enges Match. Ich glaube, körperlich ist er wieder fit, spielerisch ist er wieder gut. Also es sieht so aus, als hätten wir Alcaraz Sinner die 114.
Ja, und ich glaube, was auch, denke ich auch, leider. Ich hätte jetzt gerne irgendein Dark Horse mir aus dem Ärmel geschüttelt und gesagt, ja, aber was ist mit Jerzy Lehecka? Aber ich sehe es ganz genauso wie du. Ich glaube auch, dass wir Sinner Alcaraz haben werden. Was sehr interessant war, und du hast hundertfach in New York gespielt, du weißt, wie das ist. Und hier jetzt, wenn man es von außen beobachtet, ich habe viele Matches Courtside gemacht und da kriegt man echt wirklich viel von den Bedingungen mit. Und während des Tages habe ich das Gefühl, wären Carlos Alcaraz besser als ein Jannik Sinner, einfach weil dieser Wind, der ja dann im Arthur Ashe aufkommt, es ist deutlich weniger geworden, seit es das Dach gibt, aber manchmal kommt trotzdem so eine Brise auf, dann die Sonne, dann ist der Court halb im Schatten ganz lange und dann ändert sich der Schatten von quer über längs und es sind ganz viele Bedingungen während des Tages, die das Tennisspiel nicht einfach machen und da finde ich, ist Carlos Alcaraz Spiel wie gemacht dafür, weil er eben auch Chaos stiftet und dann das Chaos der Bedingungen gepaart mit dem Chaos eines Carlos Alcaraz ist irgendwie perfekt für den Tag. Gestern, es war das erste Nachtmatch, das Jannik gestern gespielt hat während der Night Session, 7 Uhr, 19 Uhr. Boris, es war nicht mal ein Eine laue Brise gab es in der Luft. Es war so windstill. Es war 22 Grad, also weder heiß noch kalt. Es waren einfach die perfekten Bedingungen. Sogar ich hätte einen Ball reingespielt bei diesen Bedingungen gestern.
Okay.
Und der Yannick konnte keinen einzigen Ball mehr verschlagen. Es waren wie zwei ausgewechselte Spieler. Und ich glaube, dass diese Night-Session-Bedingungen Yannick eher in die Karten spielen, weil er dann dieses Metronomhafte, dieses Bam, Bam, Bam. Hm. Und ich saß gestern, ich war in der President's Box eingeladen.
Excuse me, Entschuldigung. Ja, sehr schön.
Bitte?
Hast du ein schönes Kleid angehabt?
Genau,
ja. Gibt es Bilder denn von dir in der President's Box? Das müssen wir sehen.
Von mir nicht, aber von Alec Baldwin, der vor mir saß,
okay.
Gibt es Bilder. Und ich bin im Hintergrund und halte ihm so die Hasenöhrchen über den Kopf.
Sehr schön.
Aber ich saß genau dahinter, deswegen konnte ich das so gut sehen, wie Yannick jeden einzelnen Ball vor dem Körper trifft, mit einer Geschwindigkeit auf diesen Ball ballert und es sieht nie so aus, als wäre außerhalb von der Balance, als würde ihn irgendwas aus dem Trichter bringen. Und ich glaube, dass wirklich diese Bedingungen, und danach kam Amanda Anisimova, die ja ähnlich spielt, ähnlich glatt und hart draufhaut, und die hat auch das Match ihres Lebens gespielt, und diese Bedingungen der Night-Session spielen solchen Spielern in die Karten. Und ich finde, die Bedingungen des Tages in New York mit dem Wind, mit der Sonne, mit der Schwüle, die spielen einem Carlos Alcaraz in die Karten, der einfach so heavy spielen kann, so viel Chaos stiften kann, so viel Variabilität hat. Oder was denkst du, wie war es für dich, während des Tages und während der Nacht zu spielen in New York?
Nee, ich finde interessant, dass du Carlos Alcaraz bezeichnest, derjenige, der Chaos stiftet, weil er einfach so ein Talent ist. Der kann irgendwie jede Spielweise. Und das ist, also habe ich noch nie gehört, aber du hast vollkommen recht. Yannick Sinner ist mehr computermäßig, ne? Mehr so Djokovic 2.0, einfach so der perfekte junge Tennisspieler ohne Schwächen, aber weniger der Künstler. Und das Abendmatch hat auch mir mehr gelegen. Man konnte sich mehr einstellen, die Sonne spielte keine Rolle. Abends ist es in der Regel weniger windig, in der Regel auch volles Haus. Also ich habe gern vor einem vollen Haus gespielt, nicht vor einem halbvollen Stadion, weil ich oft auch gerne für die Zuschauer gespielt habe. Also das Abendmatch liegt hinter mehr. Das Finale wird am späten Nachmittag stattfinden. Also irgendwo dazwischen. Die fangen
irgendwo dazwischen, genau.
Irgendwo dazwischen. Und so fahren, mal gucken, wer da im Finale ist. Aber ja, so hat jeder Spieler Vorzüge, wo er denn gerne spielt. Ich glaube, Djokovic lieber am Abend, weniger am Morgen. Und aber es spielt eine große Rolle, auch auf welchem Platz du in New York spielst. Also Ash hat nichts mit Armstrong zu tun, Armstrong nichts mit dem Grandstand, und die Außenplätze sind sowieso wie ein anderes Turnier. Das muss ich auch mal vorstellen. Deswegen, wenn sogenannte schwächere oder unbekannte Spieler zum ersten Mal auf Ash spielen sollen, die werden überwältigt von der Atmosphäre. Das ist fast angsteinflößend, wie groß Arthur Ashe ist vor 24.000 Zuschauern. Ich glaube, das war das Problem von Struffi, dass er einfach auf den Außenplätzen konnte sein Spiel machen. Da hat er sich gefühlt, wie als würde er in Warstein spielen oder sagen wir mal auf einem deutschen Turnier. Und plötzlich war er Main Match abends gegen den viermaligen US Open-Sieger Novak Djokovic. Das war zu viel für ihn und hat sich auch da nicht erholt. Deswegen, es sind zwei unterschiedliche Turniere und auch zwei unterschiedliche Spielzeiten. Was ich aber von außen hier sehe, und du bist auf der Anlage, ich habe das Gefühl, es gibt mehr Fans, ich habe das Gefühl, die sind lauter, die unterstützen die Spieler mehr. Gibt es einen neuen Zuschauerrekord oder wie ist die Atmosphäre dieses Jahr zu den letzten Jahren in New York?
Ja, also es ist wirklich eine absurd super tolle Atmosphäre hier. Ich weiß, dass viele Spieler manchmal in New York Probleme haben. Es liegt an mehreren Dingen. Zum einen an eben der langen Saison. Man ist schon müde, dann kommt man hierher. Die meisten Spieler, das verstehe ich bis heute nicht, leben in Midtown, was teilweise eine Stunde Fahrt morgens und abends hin und zurück ist. In Midtown zerreißen Sirenen die Luft den ganzen Tag. Es riecht nach Hotdogs. Und all diese Einflüsse von New York können unheimlich anstrengend sein. Allerdings ist es eben so, dass die Fans so eine absurde Stimmung machen. Wir haben gar nicht über Daniil Medvedev gesprochen, aber ich habe Arthur Ashe gemacht, der hat auf Armstrong gespielt, als diese ganze Sache mit dem Fotografen war. Und wir haben im Ashe gehört, dass irgendwas bei Armstrong war, weil es so laut war, dass es rübergeflossen ist. Und du weißt, dass Ash und Armstrong sind nicht so nah beieinander. Die sind nicht nebeneinander, sondern da muss man so fünf bis sieben Minuten hinlaufen. Und es ist wirklich, es macht riesen, riesen Spaß. Auch gestern, als Bublik dann mal geschafft hat, einen guten Punkt zu spielen, gab es einen ohrenbetäubenden Applaus und Rufe. Also irgendwie haben die Leute richtig, richtig Bock auf Tennis dieses Jahr. Hm. Ich muss auch sagen, dass das Mix-Doppel geholfen hat, dass schon viele Leute durch die Tore eingegangen sind in der ersten Woche, als eigentlich noch gar kein Turnier war, sondern noch die Quali gespielt hat. Und was dieses Jahr viel mehr war noch als sonst, habe ich das Gefühl, alle Marken sind in New York. Hm. Die Fashion Week fängt, ich glaube, heute oder nächste Woche an, ich bin mir nicht ganz sicher. Und alle Marken haben in der Woche vor den US Open Partys geschmissen. Hm. Jeden Tag war irgendwo eine Party. Und wer in New York mal gelebt hat oder lebt, weiß, dass diese Partys eine Art sind, Stimmung für ein Event zu schaffen. Mhm. Also ganz oft ist auch schon vor der Fashion Week, sind überall Partys, bevor die Fashion Week selbst losgeht. Als hier der Super Bowl in New York war, waren wochenlang vorher Super Bowl Partys, obwohl der Super Bowl noch gar nicht da war. Das ist so eine Art von New York,
Marketingstrategie, nenne ich das, ne? Genau.
Ja. Genau. Ja, und das haben die dieses Jahr gefühlt noch mehr gemacht als sonst. Und so war die ganze Stadt, wollte Teil dieser US Open waren. Und sie haben den Zuschauerrekord gebrochen. Sie sind jetzt zum 6. Jahr in Folge gewachsen. Growth, wie die Amerikaner immer sagen. Aber ich glaube, dass das noch mal mehr eingebettet in die Stadt war und dann hilft natürlich das Labor Day Weekend, also Montag ist ein Feiertag, gestern war ein Feiertag in Amerika, das Labor Day Weekend genau in der Mitte des Turniers war, so dass Freitag, Samstag, Sonntag und Montag super besuchte Tage waren. Also es war wirklich das Stadion und alles quält über und es macht riesen Spaß. Garnick hat es auch gestern dann gesagt, was für eine Atmosphäre, vielen Dank an alle, die herkommen und uns sowas, so eine tolle Kulisse bieten und das hat man gemerkt. Du hast gerade Struffi erwähnt, wollen wir kurz über die tollen Erfolge der Deutschen sprechen. Wir haben schon über Sascha gesprochen, aber Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier haben ein fantastisches Turnier gespielt. Wie hast du das Turnier der beiden beobachtet, Boris?
Ja, erstmal, wer Struffi privat kennt, der drückt ihm einfach die Daumen. Was für ein cooler Typ, ein Menschenfreund. Außer dass er die falsche Mannschaft in der Bundesliga unterstützt, sonst ist eigentlich alles bei ihm perfekt. Er ist eingefleischter Dortmund-Fan, zur Information. Und ich habe mir vor dem Turnier ein bisschen Sorgen gemacht, wohin geht die Karriere von Jan-Lennard Struff. Er war Weltranglistenplatz jenseits der 140, musste Quali spielen, 35 Jahre alt. Also wie lange halten die Knochen, wie lange hält der Kopf? Und dann ist er eigentlich auch schon in der zweiten Runde gegen Taro Daniel raus, 2-6, 2-4. Dann kommt eine Regenunterbrechung am nächsten Tag. Wie ausgewechselt, gewinnt die zweite Runde, gewinnt die Quali.
Genau, vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, Struffi hat nämlich Quali gespielt.
Ja, genau.
Er hat also nicht irgendwie ein paar Matches gewonnen, er hat gefühlt 10 Matches gewonnen, dieses Match gegen Novak Djokovic zu haben.
Aber dass er es eben macht, also dass er zur Quali fährt als 35-Jähriger, zweifacher Familienvater, hat auch schon einiges an Preisgeld gewonnen, also er muss das nicht mehr spielen, hat einfach riesen Bock drauf und dann qualifiziert er sich, gewinnt die erste Runde und dann schlägt er in einem faszinierenden 5-Satz-Match Holger Rune, das haben wir live bis morgens um 4 kommentiert, wo ich sagte, wow, da geht noch was. Und dann schlägt auf den Grandstand die amerikanische Hoffnung Francis Tiafoe in 3 Sätzen, nachdem er 3 Doppelfehler serviert hat, als es zum Match ging. Also ich habe mir da echt ein bisschen die Hosen auch gemacht. Nein, und dann war in der 4. Runde natürlich zu viel des Guten auf Ash gegen Djokovic. Also da haben auch andere die Nerven verloren und können eben da nicht spielen. Aber dass er wieder da ist, das heißt Weltranglistenplatz in den ersten 100, das heißt Hauptfeld Melbourne, das heißt, er hat wieder ein Tennisleben dieses Herbst und mich freut es ganz besonders für ihn.
Ja, das war eine unglaubliche Leistung gegen Holger Rune. Ich finde, vor allem wie er zum Match serviert hat, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, normalerweise habe ich bei Struffi immer so, und nicht, weil er mehr nervös wird als andere, sondern weil er halt so ein risikobehaftetes Spiel hat, dass wenn er ein bisschen wackelt, dann wackelt es halt, wie du gerade gesagt hast, mit den 3 Doppelfehlern, als er zum Match serviert, weil er geht halt auf den zweiten voll drauf, ne? Da wird nicht irgendwie reingekickt, sondern er spielt Surfen-Volley auf den zweiten, bam. Und als er dann hinging, um gegen Rune zum Match zu servieren, dachte ich schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe schon so die Finger über Kreuz und hinterm Rücken und die Arme. Ne? Ja. Und dann hat er das Match ausserviert. Ass, Service-Winner, Surfen-Volley, Vorhand, Inside-Out-Winner. Es war in gefühlt 45 Sekunden vorbei und ich hatte noch gar nicht eingeatmet und ausgeatmet. Da ging Struffi schon zum Handshake hin und ich dachte nur so, wow, absoluten Respekt. Und es macht einfach Riesenspaß. Mich haben so viele Leute angesprochen, oh, was kannst du uns zu Struffi sagen, was kannst du uns zu Struffi sagen? Weil er einfach Spaß macht, auch beim Zuzugucken. Es ist noch so Oldschool-Tennis auf eine Art und Weise. Die flache, weißt du, diese flache Vorhand, die so kaum übers Netz kommt und dann bei jeder Möglichkeit ans Netz gegangen und einfach dieses Hochrisikospiel, das eben auch schief gehen kann, aber es macht einen Riesenspaß, das zuzugucken. Und ich glaube auch, was du gesagt hast mit dem Arthur Ashe, das ist ein richtig guter Punkt. Das war bei mir auch so, als ich das erste Mal drauf gespielt habe. Es sind nicht nur die Zuschauer, auch die Zuschauer, aber auch die Dimensionen hinter den Linien sind so groß, dass du manchmal so weit hinter der Grundlinie bist, was du auf einem kleineren Platz nie machen würdest, weil du halt immer gefühlt hinter dir noch 10 Meter zur Wand hast und da muss man sich echt zwingen, das habe ich dann im Laufe meiner Karriere gelernt, da muss man sich echt zwingen, auf der Linie zu bleiben und ich glaube, dass Struffi da sich oft hat abdrängen lassen von Novaks Schlägen, weil er einfach, man hat so das Gefühl, das ist ja auch Instinkt von einem Tennisspieler, hinter mir ist ja genügend Platz, dann kann ich mich nach hinten drängen lassen, aber gegen Novak, der spielt dann die Winkel an und dann bist du nur am Rennen und kannst dein Spiel halt nicht aufziehen, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, wie anders das ist, von den Außenplätzen auf dem Arthur Ashe zu kommen.
Wie ein anderes Turnier. Ja. Dann haben wir natürlich auch Daniel Altmaier verfolgt.
Ja. Du kannst hast du das auch Match gegen Tsitsipas kommentiert?
Oder? Nee. Habe ich nicht, aber ich habe es natürlich in den Highlights gesehen. Aber man kam auch nicht drum rum, weil der hat immer so lange gespielt. Also irgendwann kamst du beim Rumseppen auf Altmaier, weil das erste Spiel gegen Medvedevic, heißt das so? Das
serbische Medvedevic, Spieler. Genau.
Medvedevic, 4 Stunden 40. Gegen Tsitsipas 4 Stunden 20, also irgendwann am Abend landest du bei Altmaier. Ja, war gar nicht anderes möglich. Und dann ist er eben in der dritten Runde, spielt ein tolles Match gegen Alex de Minaur, war eben einfach körperlich nicht mehr in der Lage nach diesen langen ersten beiden Runden. Aber auch er macht langsam den Eindruck, als wäre er jetzt erwachsen genug, sich beständig und in den ersten 50 der Welt zu etablieren. Und wenn man sagt, was ersten 50? Also er ist 50. der Weltrangliste bei Tausenden von Tennisprofis. Yeah. Also ein absoluter Traum, der er lebt. Mhm. Und ist ein Tennisarbeiter, hat jetzt nicht den besten Aufschlag, hat nicht die meiste Power, aber er trainiert wie eine Sau, wenn ich das so sagen darf. Und die Einstellung am richtigen Platz ist in Argentinien in der trainingsfreien Phase. Wer mal in Argentinien gelebt und trainiert hat, der weiß, wie hart das zugeht. Also mein größten Respekt an Altmaier, dass er jetzt die Vorschlusslorbeeren, die er als Teenager bekommen hat, wirklich umsetzt und zwar mit harter Arbeit.
Ja, und als 50. Fußballspieler in der Bundesliga wärst du ein Riesenstar. Und bei uns im Tennis ist es so, ah ja, okay, der steht 50, er ist kein Jannik Sinner. Also das ist wirklich, und dazu sage ich immer, alleine 5,5 Millionen Menschen in Deutschland sind beim DTB registriert als Mitglieder eines Tennisvereins und 8 Millionen beim französischen Tennisverband. Das heißt, alleine Frankreich und Deutschland haben schon 13 Millionen Tennisspieler, die registriert sind. Ja. Das sind die, und was mit den ganzen, die nicht registriert sind, die einfach so mitkommen und mit Freunden spielen. Und dann auf der ganzen Welt ist er der 50. Beste. Ja. Das ist eine absurde Leistung. Ja. Und was mir bei ihm so gefallen hat, genau was du gesagt hast mit diesem harten Arbeiter, nicht nur, dass er die Stunden reinsteckt, sondern er versucht, das Beste draus zu machen. Er ist eher jemand, der sich auf Sand wohlfühlt. Er hatte bisher seine besten Ergebnisse immer auf den Sandplätzen dieser Welt, hat super in Monaco gespielt, sich qualifiziert, einen tollen ersten Satz gegen Carlos Alcaraz gespielt, paar Runden gewonnen bei dem Masters in Monaco. Also Sand ist eigentlich seine Stärke, aber er geht eben hin und spielt dann Surfen-Volley gegen den Tsitsipas, greift über die Rückhand an und kommt ans Netz, weil er weiß, auf dem schnelleren Hartplatz in New York ist das geboten und das macht er dann und da ist kein Wenn und Aber, sondern es wird exekutiert und das hat mir einen Riesenspaß gemacht, Daniel zuzugucken, wie er sich hier durchs Turnier durchmanövriert hat und ich glaube, es ist schon fair zu sagen, dass er auch so ein bisschen eine Rampensau ist, ne? Wenn er je größer die Matches, desto besser spielt Daniel Altmaier gefühlt.
Ja, genau, und das sollte man auch gerade in Deutschland, in den deutschen Medien mehr respektieren. Wir haben keine besseren. Ne? Er ist der zweitbeste deutsche Tennisspieler und das auch schon seit einer geraumen Zeit. Er reißt sich den Arm raus, um diese Leistung zu bringen. Ich meine, er soll mehr gewürdigt werden. Er spielt jetzt auch den Davis Cup in Japan, ist ja auch nicht um die Ecke. Auch Strophi, glaube ich, reist dahin. Also die machen alles, was man so tut, wenn man sag mal, zu Hause respektiert wird oder werden sollte. Und deswegen etwas mehr Medienapplaus bitte für Daniel Altmaier.
Ja, super. Also wirklich ein tolles Turnier von Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier. Und dann lass uns doch mal zu den Damen übergehen, ja, zu bitte, den Frauen. Da gab es nämlich auch eine super deutsche Leistung mit Laura Siegemund, die einfach, ich nenne sie nur noch Big Stage Playerin, ja. Ich nenne sie nur, Laura peakt nur noch bei den Grand Slams, ja. Alles andere ist egal, hat schon wieder 2 fantastische Matches gewonnen gegen Diana Schneider, die das WTA 500er in Monterey gewann, gegen richtig gute Spielerinnen, mit Sascha Bein jetzt an ihrer Seite einen Top-Trainer hat und Laura gewinnt dieses Match in 3 Sätzen wieder mit einer unglaublichen Spielintelligenz und dann nicht nur das, sondern gewinnt dann auch noch die nächste Runde. Sie war körperlich angeschlagen und deswegen ist es dann leider gegen Alexandrova, die wirklich eine sehr, sehr gute Spielerin ist und vor allem auf den schnelleren Hartplätzen zu Hause ist, war dann so ein bisschen die Luft raus, aber trotzdem wieder 2 Runden gewonnen als ungesetzte Spielerin. Das muss man schon auch wieder würdigen. Nach diesem tollen Run in Wimbledon kam nicht der Einbruch, sondern eigentlich ein weiteres gutes Grand Slam Turnier.
Dann habe ich 2 Fragen, damit auch der Zuhörer mal versteht, was es heißt, 2 Runden in New York zu gewinnen. Wie viel Preisgeld hat die gute Laura gewonnen und wie viele Punkte und wo steht sie jetzt auf der Weltrangliste?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde mal gucken. Also Preisgeld, ich glaube, es müsste um die 300.000 wahrscheinlich sein. Ich weiß, dass in der ersten Runde der Erstrundenverlierer bei den diesjährigen US Open, und dazu muss man sagen, es ist das höchste Preisgeld, das jemals bei einem Grand Slam ausgezahlt wird. Es sind um die 20% der Revenue, also des Umsatzes der US Open. Das ist das Turnier, das bisher den meisten Umsatz zurück in die Spieler leitet, um die 20%. Bei den anderen ist es 12% und 15%. Mhm. Und der Verlierer oder die Verliererin der ersten Runde bekommt 110.000 Dollar. Das heißt, Laura wird wahrscheinlich so um die 250, 260, vielleicht sogar 300 bekommen. Ich gucke gerade, was ihr Live-Ranking ist.
Ja, gib mir also meine eine Frage auch, dass es auch im Damentennis um sehr viel Geld geht. Also sie machen das nicht nur aus Jux und Dollerei, sondern das ist ein hochbezahlter Job und so muss er auch bewertet werden. Ne? Also das ist nicht irgendwie, die fahren mal kurz nach New York und haben Spaß, sondern das ist hier hochprofessionell. Und dann meine andere Frage ist, warum spielt sie ihr bestes Tennis mit 37, nicht mit 27?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist, also nur um deine Live-Ranking-Frage zu beantworten, 47 steht sie jetzt, also hat 5 Plätze gut gemacht mit 130 Punkten mit diesem Erfolg. Das heißt, sie ist auch in den Top 50 als 37-Jährige. Ich glaube, Boris, dass es bei Spielerinnen, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, ich glaube, dass es bei Spielern und Spielerinnen, die so viele Möglichkeiten haben, wie eine Laura Siegemund oder auch ein Carlos Alcaraz, ne, auf einem anderen Niveau vielleicht, aber die so talentiert sind, die ans Netz kommen können, die Volley spielen können, die Slice spielen können, die hoch spielen können. Jasmine Paolini ist ein super Beispiel. Sie hat auch ihre beste Form erst mit 28 gefunden. Manchmal weiß man, glaube ich, nicht, welchen Schlag man zu welchem Zeitpunkt einsetzen muss. Es war viel einfacher für eine Spielerin wie mich, für eine Spielerin wie eine Angie Kerber, ne? Die wissen, wie ihr Spiel im besten Fall auszusehen hat. Ich muss nach jedem Ball rennen, ich muss hart zuschlagen und ich muss die Rallyes gut bestreiten und aggressiv sein. Ist eigentlich relativ einfach, ne? Bei einer Spielerin, die auf einen kurzen Ball gleichzeitig Stopp, Slice, Angriffsball und Winner spielen kann, dann kann schon mal Verwirrung im Kopf herrschen.
Okay.
Und ich glaube, dass das einfach länger dauert. Mit mehr Erfahrung weiß man einfach, wann der richtige Schlag zu welcher Zeit der beste ist. Und deswegen, glaube ich, spielt Laura jetzt am besten. Und sie ist auch schon immer eine Spielerin gewesen, die sehr viel Druck auf sich ausübt. Und ich glaube, mit dem Alter nimmt es einfach automatisch ab, dass man merkt, dass man entweder lernt, mit diesem Druck umzugehen, den man selbst auf sich macht, oder dass man auch diesen Druck dass der nachlässt und dass man weiß, was man geschafft hat und stolz auf seine Karriere und seinen Werdegang ist und dann ein bisschen freier aufspielen kann. Mhm. Ich glaube, es ist eine Kombination der beiden Sachen.
Ich glaube, auch im Alter schafft man sich ein besseres Umfeld. Man wird einfach erwachsener. Man ist mit den Menschen zusammen, die einen gut tun, unabhängig, ob das jetzt Familienmitglieder sind oder nicht, sondern bei Laura hat man den Eindruck, die weiß ganz genau, wo sie im Leben steht und macht das Beste draus. Und deswegen ist sie so faszinierend zu beobachten. Aber jetzt muss ich auch mal, ich habe das Match gestern kommentiert, Osaka Coco Gauff. Wie ehrlich sollen wir werden bei Coco Gauff?
Und sag mal, wie ist dir gefallen? Also war es das erste Match, was du kommentiert hast von Coco in diesem Turnier?
Nein, ich habe die Runde davor gegen die Polin.
Das war ganz gut.
Ja, ich habe die Highlights von der ersten Runde gesehen. Ich habe die Highlights von der zweiten gesehen, wo sie geweint hat im ersten Satz, wo dann anscheinend Simone Biles sie gerettet hat. Wenn ich auf den Punkt komme, sie tut mir gerade ein bisschen leid.
Yeah.
Sie macht nicht einen glücklichen Anschein. Sie scheint mit sich und der Welt gerade nicht im Einklang zu sein. Ich spüre unglaublich viel Druck auf ihren Schultern. Ich führe unheimlich viel Verantwortungsgefühl, dass sie sozusagen der Kopf und der Geist und das Herz ist von einer internationalen Firma, die Coco Gauff International heißt oder wie, also, und sie ist 21 Jahre jung. Also mir fehlt so ein bisschen Spaß
und Freude,
die Leichtigkeit und so weiter. Dann hat sie in ihrem Umfeld jetzt einen Techniktrainer, der kurz vor den US Open nochmal ihre Schlagtechnik verändert hat beim Aufschlag, was eigentlich nicht geht. Also das macht man nicht. Wo ist denn der Tennistrainer? Also das letzte Mal, dass ich Tennisspiele beobachtet habe, und das war gestern Abend bis heute Nacht wieder, noch wird das Tennismatch auf dem Tennisplatz entschieden. Nicht auf dem Trainingsplatz, nicht in der Gym, nicht beim Frühstück oder beim Waldlauf. Wo ist denn der qualifizierte Tennistrainer im Team Coco Gauff?
Ja, das ist eine super Frage. Also ein paar Sachen dazu vielleicht. Ja. Jean-Christophe Farel, der von der Muratoglou Akademie jetzt die letzten Jahre mit Coco Gauff rumgereist ist, ist sozusagen der Day-to-Day-Trainer, der mit ihr auf dem Platz steht.
Kurze Brechung. Es liegt vielleicht an meiner Nichtkenntnis. Ich kenne ihn nicht. Und ich behaupte, ich kenne die besten 20 Trainer der Welt. Darunter fällt nicht sein Name.
Ja, deswegen wollte ich das auch aufbringen. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht er ist. Dazu muss man mit jemandem zusammengearbeitet haben, um sagen zu können, er ist sehr gut oder er ist sehr schlecht oder so arbeitet er oder so arbeitet er nicht. Oder man muss lange Gespräche mit ihm geführt haben. Das habe ich nicht. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Was ich allerdings beurteilen kann, ich habe, glaube ich, fast jedes Match von Coco Gauff kommentiert in dieser Saison. Wirklich fast jedes. Und ich habe noch nie eine Anweisung, sei es taktisch, technisch oder aufs Spielerische bezogen, von außen aus der Box von Coco Gauff gehört. Das Einzige, was ich jemals aus der Box von Coco Gauff gehört habe, ist, come on, you can do it, stick with it.
Genau.
Das sind die drei Motivationsdinger, die kann meine Schwester mir sagen, wenn ich auf dem Platz stehe. Dazu brauchst du keinen hochbezahlten Trainer. Ob der gut oder schlecht ist, wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Das sind die einzigen drei Sachen, die ich in dieser gesamten Saison aus der Box von Coco Gauff gehört habe. Come on, you can do it, stick with it. Das ist es, wirklich, das ist es gewesen. Also Boris, der Grund, warum sie den Techniktrainer geholt hat, ist, dass sie in ihrem ersten Match gegen Danielle Collins in Montreal 24 Doppelfehler serviert hat und 77 unerzwungene Fehler. Das heißt, ich tippe mal, dass dann die Denke ist, viel schlimmer kann es nicht werden. Also kann ich auch hingehen und einen kompletten Schlag, den wichtigsten Schlag, den es im Tennis gibt, den Aufschlag, der einzige, der in deiner Kontrolle ist. Also kann ich auch hingehen und diesen Schlag technisch verändern, wenn ich ja sowieso schon 24 Doppelfehler serviert habe, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Hast du jemals 3 Tage vor einem Grand Slam Turnier technisch irgendwas Extremes an deinen Schlägen verändert, Boris?
Aber genau das ist ja mein Punkt. Das ist die Aufgabe vom Tennistrainer.
Okay.
Der Tennistrainer ist auch verantwortlich für die Technik. Oder was macht der Tennistrainer? Packt er die Tasche, holt er die Bälle, bucht den Tennisplatz oder arbeitet er auch an der Strategie und der Technik des Spielers. So habe ich das kennengelernt, so habe ich mit meinen Trainern gearbeitet und so arbeite ich selber als Trainer. Ich entscheide über die Technik zusammen mit dem Spieler und nicht ein Techniktrainer. So verstehe ich den Job nicht. Deswegen ja meine Überraschung und auch der Zeitpunkt.
Das Timing, ja.
3 Tage vor den US Open änderst du nicht mehr die Technik an deinem Aufschlag. Das kann nicht gut gehen. Aber wo ist die Erfahrung in dem Team? Ist da irgendeiner, der schon mal einen Grand Slam gewonnen hat, das Finale? Also, ich finde Kokokov so unglaublich wichtig für das Damentennis.
Ja. Yeah.
Ich finde unglaublich wichtig für Frauensport an sich. Sie ist so wichtig für Amerika, ne, wo sie herkommt. Also die ganze Historie von ihr finde ich so unglaublich wichtig, aber die verpufft, wenn sie in der 3. Runde in US Open verliert. So eine muss ins Finale kommen, so eine muss die Nummer 1 der Welt werden und dann kann sie etwas für Frauen im Sport verändern. Aber nicht so. Und es fängt an der Form, es fängt dann an der Technik und da muss einfach ein erfahrener Trainer ran und das Ganze wieder in die richtige Richtung bringen. Wäre jetzt meine Meinung oder meine Hoffnung.
Ja. Genau, also man muss natürlich sagen, sie hat die French Open gewonnen in diesem Jahr. Also sie hat schon einen Riesenerfolg gefeiert, hat Finale in Madrid gespielt, Finale in Rom. Also sie hatte eine gute Sandplatzsaison. Aber es ist eben so, dass die Art, wie sie spielt, sie ist eine der besten Athletinnen auf der Tour. Der extreme Griff auf der Vorhand und die Aufschlagschwäche, die wird auf Sand natürlich durch ihre Athletik irgendwie neutralisiert, weil sie eben schneller ist als alle anderen, besser verteidigt als alle anderen und dadurch kann sie den Punkt immer lang machen. Sie kann den Aufschlag einfach nur reinspielen mit Kick und dann den Ballwechsel starten. Das geht auf den schnelleren Belegen nicht. Das geht nicht auf Rasen, das geht auch nicht auf diesem schnelleren Hartplatz und da kommen diese technischen Schwächen dann raus und ich glaube, das Mindset, etwas an diesen technischen Schwächen zu verändern, ist sehr gut. 3 Tage vor den US Open ist schwierig und dann kommt noch hinzu, dass ich mit Eric gesprochen habe, der das Mix-Doppelformat erfunden hat, mehr oder weniger, und ich ihn gefragt habe, warum spielt Coco Gauff nicht, und hat gesagt, sie würde gerne spielen, aber sie hat so viele Verpflichtungen in der Woche davor, dass sie das nicht schaffen würde, ihren Verpflichtungen nachzugehen, ordentlich zu trainieren und Mix-Doppel zu spielen, und das ist ja dann quasi
Dankeschön.
Genau das, was du angedeutet hast, dass hier in New York, bei den US Open, als Sportlerin, und man muss dazu sagen, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich sag's gerne nochmal, Coco Gauff ist die Einzige, die Quoten verändert in Amerika beim Fernsehen. Ja. Kein Ben Shelton, kein Francis Tiafoe, kein Taylor Fritz, es ist Coco Gauff. Wenn Coco Gauff spielt, sehen wir signifikante Zuwächse in den Quoten, ob das bei ESPN ist, ob das bei Tennis Channel ist oder sogar im Streaming. Coco Gauff dreht die Nadel nach oben. Und deswegen hat sie diese Verpflichtung.
Und da muss eben die Priorität auf dem Tennisplatz liegen und nicht bei den Verpflichtungen außerhalb. Das ist die Grundlage für ihren Erfolg, ist, weil sie auf dem Tennisplatz besser ist wie die meisten. Und das muss immer die Priorität sein. Und natürlich verstehe ich die Sponsoren. Und natürlich stehen alle Schlange in der Woche vor New York. Aber da braucht sie ein Umfeld, die sie schützt und sagt, nee, wenn die US Open gewonnen werden, dann haben wir noch 10-mal so viele Anfragen. Mhm. Aber zuerst müssen die US Open gewonnen werden. Und bei allem Respekt für ihre Leistung, sie ist jetzt 21 Jahre jung. Und die Messlatte ist beim Damentennis enorm hoch. 2 Grand Slams sind nicht besonders viel. Ich denke an Serena Williams, ich denke an Steffi Graf, ich denke an Martina Navratilova, ich denke an die Superstars der amerikanischen Szene. Da musst du wirklich zweistellig sein, um in die Nähe zu kommen von diesen genannten Spielerinnen. Und da bist du mit 2 noch meilenweit weg davon.
Ja, naja, zum Glück ist sie 21 und hat noch hoffentlich 10, 15 gute Jahre in sich. Und vielleicht, Boris, vielleicht war es einfach nur der Zeitpunkt schlecht, aber vielleicht war es die richtige Entscheidung. Gavin McMillan, so heißt der Mann übrigens, den sie ins Team geholt hat. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, Gavin McMillan war derjenige, es ist ein Biomechaniker. Also er geht wirklich, das meintest du, mit Techniktrainer. Ja. Er guckt sich die Bewegung genau an, nimmt die auseinander und setzt sie wieder neu zusammen. Und er war sehr erfolgreich mit Arina Sabalenka, die vor 3 Jahren die Jips hatte. Also ich glaube, sie hat 36 Doppelfehler in einem Match serviert oder irgendwie was komplett Absurdes. Vielleicht übertreibe ich es gerade mit 36, aber es waren sehr viele. Und er ist hingegangen und hat gesagt, es ist keine mentale Schwäche, die Jeps, sondern es ist eine technische Schwäche, hat die Bewegung auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Und 4 Monate später gewann Aryna Sabalenka die Australian Open.
Super.
Und beendete das Jahr auf der Nummer 1. Also er war sehr erfolgreich mit Aryna Sabalenka. Die hat sich von ihm getrennt, er wurde frei und Coco Gauff sagte hier, sie hatte das Gefühl, dass das Fenster für Gavin McMillan sich schloss, weil ihn sonst ein anderer Spieler oder eine andere Spielerin abgegriffen hätte. Und deswegen hat sie ihn sofort ins Team geholt. Und der Zeitpunkt, sie hat gesagt, ja, der Zeitpunkt ist vielleicht schwierig, aber sonst wäre er mir durch die Finger geschlüpft. Und die ganze Hoffnung lastet jetzt auf Gavin McMillan, der übrigens nicht nur Arenas Aufschlag, es wird viel um den Aufschlag aufhebens gemacht, aber der nicht nur Arenas Aufschlag umgestellt hat, sondern auch die Vorhand ein paar Kleinigkeiten rumgeschraubt hat. Und das war dann der große Unterschied für Aryna Sabalenka. So sagen es zumindest die anderen. Und das ist die gleiche Hoffnung für Coco Gauff. Und ich glaube, wir werden mehr wissen, Boris, im Laufe dieser nächsten Monate, wenn sie dann ein bisschen Zeit auf dem Trainingsplatz gemeinsam hatten, um diese technischen Einstellungen auch zu festigen. Weil, wie du weißt, in 3 Tagen, sie stand auf dem Platz. Man hat es richtig gesehen. Deswegen ist sie auch in Tränen ausgebrochen. Nicht weil, und Coco Gauff ist nicht eine, die leicht weint. Ne? Das ist nicht eine, die nah am Wasser gebaut ist. Aber sie sind Tränen ausgebrochen, weil man hat genau gesehen, sie ist zum Aufschlag hingegangen und man hat das Hirn rattern sehen, so, okay, Ellenbogen in den, dahin und dann muss ich dahin meinen Finger tun und dann werfe ich den, ne, du, so darfst du ja, du musst einfach hingehen, Ball hoch, boom, drauf, oder? Ja. Das sind doch die Gedanken, die
du du musst es so einfach halten, dass du es 100 Mal wiederholen kannst und in dem dritten Satz bist 1000 Mal und ich tue mir einfach schwer mit Technik, Trainer, mit Biomechaniker im Tennis. Also ich bin aufgeschlossen und die Athletinnen und Athleten ernähren sich heute besser, trainieren besser, alles gut. Aber noch wird ein Tennismatch auf dem Tennisplatz entschieden und da braucht man einen vernünftigen Tennistrainer, der im Idealfall auch Ahnung hat von der Technik, weil sonst ist er denn, warum ist er denn Tennistrainer geworden?
Das stimmt. Ja. Das ist eigentlich eine gute Frage, wenn du, Technik ist ein großer Teil vom Tennis. Ja.
Oder du wirst Koch oder du wirst Anwalt, ne? Aber da musst du auch die Materie verstehen.
Das wäre so,
verstehen,
wie wenn
ne?
du Koch würdest und du wüsstest nicht, wie man eine Gurke schneidet.
Siehst du.
Das ist ja auch
genau.
die Technik
Ganz genau.
quasi. Das wäre ein bisschen komisch. Ja. Okay, wer hat dir denn gut gefallen bei den Damen? Jetzt haben wir Coco Gauff, durchanalysiert. Wer hat dir denn gut gefallen bei den Damen auf der Tour?
Was mir gut gefällt, ist, dass die Nummer 1 der Welt noch zum Spiel steht. Also auf dem Papier ist das Sabalenka. Aber Iga Swiatek ist ihr auf den Fersen und so spielt sie auch. Und ich glaube, da kann noch viel passieren bei den US Open. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Sabalenka wieder etwas mehr Fokus auf dem Platz hat und weniger Bilder von ihren Restaurantbesuchen oder ihren Griechenurlaub postet, sondern Griechenlandurlaub postet, weil sie merkt, hoppla, die Polin, die greift wieder an. Und das finde ich spannend, also dass sag mal, der Ernst des Tennissports wieder im Fokus steht und nicht eben Dinge, die außerhalb des Platzes passieren. Also deswegen gefallen mir beide Spielerinnen gut. Es war natürlich dramatisch, was zwischen Ostapenko und Taylor Townsend passiert ist. Also hat sich Ostapenko natürlich komplett daneben benommen, hat sich 15 Mal auch entschuldigt. Okay, also wir müssten diesen Podcast eigentlich über 2 Stunden machen, weil es ist so viel passiert, dass man einfach kaum nachkommt. Aber ich finde es toll, dass eben bei den Damen der Kampf um die Nummer 1 wieder ganz vorn ist. Und was mir auch gestern gefallen hat, war das Comeback von Naomi Osaka. Mhm. Die hat ja auch wirklich das Jahr der Leiden hinter sich gebracht, hat sich vom Trainer Muratoglu getrennt nach Wimbledon und hat jetzt den ehemaligen Trainer von Iga Swiatek. Wie heißt der nochmal, der Pole?
Thomas Viktorowski.
Siehst du mal, du kennst dich da gut aus. Und prompt spielt sie besser Tennis, muss man auch mal sagen. Aber mir hat ihre Coolness gefallen gestern und ihre Seriosität. Und ich glaube, ich hoffe auch, dass sie hier noch weiterkommt. Aber insgesamt gab es wieder unglaublich viele Geschichten neben des Platzes. Und ich komme zurück auf unsere erste Szene. Tennis scheint so populär zu sein wie noch nie. Also was über Tennis in den Straßen von Düsseldorf gesprochen wird und in New York und auf der ganzen Welt. Alle meine Freunde wollen Tickets. Alle meine Freunde kennen sich plötzlich bei der Strategie von Coco Gauff aus und wissen genau, was sie machen müssen. Also das habe ich so noch nie erlebt.
Ja, das ist witzig. Ja. Naja, zum Glück hast du dann ganz viele, so wie es früher immer ganz viele Fußball-Bundestrainer gab, jetzt gibt es ganz viele Techniktrainer für Coco Gauffs Vorhand. Ja. Das ist doch schön. Das braucht sie. Genau das braucht sie, dass sie irgendeinen Jürgen aus Krefeld ihr eine DM schickt und so, hey, ich habe was gesehen bei deiner Vorhand, Coco.
Genau, Jürgen aber oder Detlef, genau. Ja.
Genau, das ist super. Ja. Aber das stimmt, das ist super. Ja. Ich glaube auch, ich hoffe ja immer noch, also ich liebe es zu sehen, wie Naomi Osaka gut spielt. Sie hat einfach eine Star-Power. Ne? Sie hat Ausstrahlung, sie hat dieses Charisma eines Stars. Wenn sie spielt, sind die Stadien voll. Und Thomas Wiktorowski ist einfach ein absoluter Mega-Taktierer. Er ist jemand, der sehr viel Disziplin, ich habe oft gegen seine Spielerin gespielt, ich habe gegen Aga Radwanska häufig gespielt, die er als allererstes trainiert hat. Naomi Osaka, dann hat ja Iga Świątek lange gemacht und er ist jetzt das allererste Mal bei einer internationalen Spielerin, die nicht Polin ist, dabei und es funktioniert sofort ganz hervorragend. Und der Grund dafür ist, glaube ich, dass Naomi Osaka Tennis spielen kann, dass sie hart arbeitet. Hm. Das war in diesem Jahr nicht, das stand nicht zur Debatte. Man sieht es an ihrem Körper. Sie ist wieder unheimlich athletisch. Sie bewegt sich gut. Die Schläge sind sowieso 1A vom Aufschlag über die Vorhand, über die Rückhand. Aber ihr hat so ein bisschen die Disziplin gefehlt. Und da kommt Thomas Wiktorowski ins Spiel. Er ist nämlich wirklich in den Tenniskreisen auf der Frauenseite dafür bekannt, sehr viel Strategie und Disziplin in das Spiel einer Spielerin zu bringen. Mhm. Und das sieht man bei Naomi. Sie war gestern so einfach diszipliniert.
Ganz, ich habe gerade
versucht,
ihre
ein anderes
Spielweise.
Wort zu finden. Genau, aber sie hat einfach jedes Mal wieder in die Vorhand von Goff gespielt und sie wusste, meine Naomis Vorhand ist so viel besser als Kokos. Wenn ich 3 Stunden da reinspiele, wird die irgendwann wegbrechen. Und es hat nicht 3 Stunden gedauert. Es hat 10, 15 Minuten gedauert und Coco Gauff konnte keine Vorhand mehr reinspielen. Und diese
Gegenfrage,
Art von Disziplin.
Eine Gegenfrage. Also du sagst mir jetzt, dass der neue Tennistrainer von Osaka verantwortlich ist für Strategie und Technik.
Mhm. Und Strategie und Disziplin, würde ich sagen.
Und Disziplin, okay.
Ja.
Und der Trainer von Coco Gauff nicht.
Naja, der Trainer von Coco Gauff, sie hat halt den Gavin McMillan, der Technikmann, also der Biomechaniker. Und
ich provoziere jetzt ein bisschen, du weißt, was ich meine.
Du hast ja vollkommen recht, weil Jean-Christophe Farel kann der beste Trainer der Welt sein, das wissen wir nicht. Aber während des Matches hören wir sehr wenig von ihm. Ich glaube, das ist etwas, was wir von der Seite beurteilen können. Jemand wie du und ich, die viele, viele Matches kommentieren und die Tenniswelt verfolgen. Was er mit ihr auf dem Platz macht, ist eine andere Sache, aber da sind wir nicht dabei, was sie in Florida trainieren oder in
Südfrankreich.
Wir
sehen aber nur das Resultat. Weißt du, wir sehen das Resultat und für die Qualität und die mentale Stärke und die physische Stärke kommt für mich da momentan zu wenig auf dem Platz rüber. Mehr sage ich nicht. Ne?
Ja. Ich sehe es ähnlich wie du und es geht jetzt seit dem French Open hat Coco Gauff eine schwierige Phase gehabt. Ich bin gespannt, wie es jetzt nach den US Open wird. Arina Sabalenka, noch eine kurze kurz zu Arina Sabalenka und Iga Świątek. Hätte Arina, und die war ganz schön wackelig in den ersten 2 Runden, jetzt hat sie sich stabilisiert, jetzt spielt sie fantastisch. In den ersten paar Runden hat sie gewackelt und Arina Sabalenka, wäre sie vorm Viertelfinale rausgeflogen, hätte Iga Świątek die Nummer 1 übernehmen können.
So nah ist das, so eng beieinander.
So nah ist das. Wow. Jetzt, dadurch, dass sie das Viertelfinale erreicht hat, kann es bei den US Open erstmal nicht passieren. Es kann dann im Herbst passieren, wenn wir nach Asien gehen und es da nochmal richtig viele Punkte abzuzweigen gibt. Aber hier bei den US Open hätte Arina Sabalenka früher verloren. Also ich glaube, das, was du beobachtet hast, ist ganz konkret wirklich auch auf dem Papier zu unterstreichen, weil wenn sie vorher verloren hätte, hätte Iga Świątek die Nummer 1 wieder übernehmen können. Ich liebe diese Art von Zweikampf. Wir haben noch nie ein Finale zwischen Sabalenka und Świątek gesehen und das wäre so mein Traum, weil wir einfach diese Rivalität, die wir bei den Herren jetzt seit Jahren sehen, das ist das Einzige, was uns bei den Damen fehlt. Ich finde, wir haben jetzt Spielerinnen, die Tour dominieren, die weder Arena noch Iga haben vor Halbfinale verloren, die Grand Slams. Und wenn immer, ich bin so genervt, Boris, wenn die Leute mich immer ansprechen, bei den Herren Herren, die spielen ja alle gut und bei den Frauen kann ja alles passieren. Dann sage ich immer, Brudis, die Sabalenka und die Swiatek, die haben die letzten 20 Grand Slams mindestens Halbfinale gespielt. Was sollen sie sonst noch machen?
Ja, ja, klar.
Aber was ich diesen Menschen gebe, ist, sie spielen eben nicht im Finale gegeneinander. Ja, ja. Und das Finale ist das Match, was die meiste Aufmerksamkeit auch bei Nicht-Tennis-Fans erreicht. Und dahin müssen wir, finde ich, auf der Frauentour noch kommen, um vielleicht diesen Status, den die Männer gerade haben, irgendwann auch zu erreichen. Ich sage nicht, dass es nach einem Turnier geht, aber wenn Iga und Arena öfters gegeneinander bei den großen Turnieren im Finale stehen, dann kommen wir irgendwann dahin, dass diese Rivalität auch akzeptiert wird, die es während der Tour schon gibt, aber eben noch nicht in den Grand Slam-Finals.
Und das wird der Damentour gut tun, weil du dann eben wirklich 1-2 hast, dieser ultimative Wettkampf, wer ist die beste Tennisspielerin in der Welt, wird dann im Finale eines Grand Slams ausgespielt, so wie bei den Herren. Das wünsche ich mir bei den Damen.
Das wünsche ich mir auch. Und dann haben wir bei den Damen noch Krejcikova und Vondrousova. Das sind, und das finde ich super, obwohl es Chaos gab.
Wie du die immer aussprichst, wunderbare Aussprache. Wunderbare Aussprache.
Aber es ist so super, Boris, weil es war ähnlich wie in Wimbledon. Erste Woche, absolutes Chaos. Man denkt so, alle Favoriten fliegen raus. Und dann guckst du dir das Viertelfinale an und es sind irgendwie alles gesetzte Spieler. Ja. Und die, die nicht gesetzt sind, sind Superspieler oder mal gewesen oder Superspieler immer noch. Und genauso ist es bei den Herren, ist es so, alles gesetzte Spieler im Viertelfinale. Und genauso ist es bei den Damen. Die zwei nicht gesetzten Spielerinnen sind Marketa Vondrousova und Barbora Krejcikova. Und die beiden sind beides Major Champions. Die haben nämlich beide Wimbledon gewonnen. Und Barbora Krejcikova hat auch Roland Garros gewonnen. Also die zwei nicht gesetzten Spielerinnen. Und der Grund, warum sie nicht gesetzt sind, ist, dass sie häufig verletzt sind, leider. Marketa wurde an der Schulter operiert vor einem Jahr, genau im August. Hat letztes Jahr die US Open nicht gespielt wegen dieser Schulteroperation. Und Krejcikova hatte dieses Jahr untere Rückenprobleme. Und hat 5 Monate gar nicht gespielt, deswegen sind sie nicht gesetzt. Aber irgendwie reiht sich das dann in der zweiten Woche doch wieder so ein, dass die besten Spielerinnen sich durchsetzen und
so,
Spieler
jetzt,
auf der
Favoriten,
der
Favoritenfrage. Heute Abend spielt ja Sabalenka gegen Marketa Vondrousova, richtig ausgesprochen, hoffe ich. Was ist dein Tipp für dieses Spiel?
Was das wird wir wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel, denn das letzte Match, das die beiden gegeneinander gespielt haben, hat Marketa gewonnen, hat Vondrousova gewonnen. Es war auf Rasen in Berlin, es war relativ glatt, 6-4, 6-2 und sie hat Arena mit diesen kurzen Slices wirklich in den Wahnsinn getrieben, hat immer wieder, was auch Laura sehr gut gemacht hat in dem Viertelfinale in Wimbledon, hatte ja einen Break vor im dritten Satz gegen Arena Sabalenka. Klar, auf Hartplatz ist es nicht ganz so einfach, den Rhythmus zu brechen, wie es auf Rasen ist, aber ich glaube, dass Vondrousova hat ein fantastisches Match gegen Rybakina gespielt. Wenn sie das gleiche Niveau wieder abrufen kann, dann wird das richtig schwierig für Sabalenka. Und ich muss leider sagen, für Iga auch, die spielt gegen Amanda Anisimova morgen. Und Anisimova hat gestern das beste Match des Turniers gespielt. Die hat Hadacmaier sowas vom Leder gelassen. Er hat, glaube ich, 35 Winner in einem 6-0, 6-3 Spiel gemacht. Wow. Also es war absurd. Hatte 85% erste Aufschläge. Unter anderem hat sie ein Aufschlagspiel gehalten mit 4 Assen hintereinander. Also ich weiß nicht, welche Art von Coca-Cola sie getrunken hatte vorher, aber das war absurd. Die Cola möchte ich auch.
Sehr schön, Andrea.
Du musst arbeiten, Boris. Ja, ich muss arbeiten. Ja, das hat mir wieder große Freude bereitet. Genau. Wir sehen uns nach diesen US Open, dem letzten Grand Slam des Jahres, am Montag wieder. Und dann werden wir besprechen, wer die Sieger bzw. die Siegerin am Ende des Jahres bei dem letzten Grand Slam war.
Ganz genau. War mir wieder eine Freude. Alles
mir
Gute.
Mir auch. Es freut mich sehr, Boris, immer deine Gedanken zu hören, die ich nie vorher antizipieren kann, aber die ich
auch
immer
nicht.
Sehr wertschätze.
Ich auch nicht. Okay.
Okay, super. Boris, bis ganz bald.
Servus. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.